SR Info. Bilanz am Mittag.
Mit Isabel Hentrup heute und mit folgenden Themen. Von der Vertrauensfrage direkt in den Wahlkampf. Grüne, Union und SPD stellen heute ihre Wahlprogramme vor. Das Bundesverfassungsgericht beschäftigt sich mit Drohneneinsätzen via Rammstein. Und in Moskau soll ein hochrangiger russischer General bei einer Explosion ums Leben gekommen sein.
SR Info.
Der Wunsch des Kanzlers ging also in Erfüllung. Olaf Scholz hat gestern im Bundestag die Vertrauensfrage verloren. Was von der Redeschlacht im Parlament übrig bleibt am Tag danach und wie es nun weitergehen könnte, wir können das jetzt etwas sortieren mit Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Er ist uns jetzt live zugeschaltet. Hallo, Herr Meurer.
Ja, schönen guten Tag.
Die Sondersitzung des Bundestags gestern, die Rede des Kanzlers, die Aussprache, die bewegte Aussprache dazu im Parlament. Beobachter haben den Tag gestern schon als einen ziemlich robusten bis angriffslustigen Wahlkampfauftakt erlebt, sage ich mal. Wurde da gestern der Ton für den Wahlkampf gesetzt?
Ich denke, definitiv sprach man letzte Woche ja noch von einem fairen Wahlkampf, den man angehen will. So haben wir gestern was erlebt, was ich am besten vielleicht beschreiben würde mit dem Wort Attacke. Im Wahlkampf kämpft auch jeder für sich allein. Das ist vollkommen klar, für das beste Ergebnis. Rücksichtnahme oder Kuschelkurs ist da wohl nicht zu erwarten. Aber es dürfte da schon noch Unterschiede geben. Und die gab es ja auch gestern schon im Bundestag. Und wenn wir schauen, heute Vormittag haben die Grünen ja den Entwurf für ihr Wahlprogramm vorgestellt mit der Parteispitze, mit Annalena Baerbock und mit dem Spitzenkandidaten Robert Habeck. Da konnte man zwei Dinge beobachten. Zum einen, die Grünen wollen raus aus dem Schatten der Ampel, aber sie werben auch für einen besseren Umgang in der Politik. Robert Habeck sagte, man wolle sich absetzen vom Chor der Brüller, die andere immer nur abwerten. Und es gehe ja nun wirklich um Inhalte und zudem auch, wie Politik gemacht werde. Und er forderte da mehr Kompromissbereitschaft und auch einen respektvolleren Umgang.
Soweit zum Umgang. Dann lassen Sie uns mal auf die Inhalte schauen bei den Grünen. Welche inhaltlichen Schwerpunkte wollen die Grünen denn mit ihrer Politik verfolgen?
Die Grünen, die sprechen von einem Reformprogramm. Sie haben die Überschrift gewählt, zusammenwachsen, kann man doppelt interpretieren, zusammenwachsen. Und Spitzenkandidat Habeck wird beworben mit dem Slogan, ein Mensch, ein Wort. Herausgestrichen wurden da vier Kernthemen. Robert Habeck fasst die wie folgt zusammen.
Leben bezahlbar machen, also das Biest Inflation bekämpfen. Zweitens die Wirtschaft, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zusammen mit Klimaschutz nach vorne zu bringen. Das Dritte, der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, was wiederum zu Klimaschutz und zur Bezahlbarkeit führt. Und das Ganze muss international eingebettet sein.
Lassen Sie mich da noch was rausgreifen. Das Leben wieder bezahlbar machen. Stichwort Mietpreisbremse, die will man verlängern. Das 49-Euro-Ticket soll auf jeden Fall bleiben, auch zum Preis von 49 Euro. Mindestlohn soll auf 15 Euro erhöht werden. Und bei der Wirtschaft Investitionen in moderne Technologien und auch in klimafreundliche Technologien, die sollen unterstützt werden. Die Infrastruktur soll modernisiert werden, Strukturen und Bürokratie abgebaut werden. Vielleicht ganz interessant, der Meisterbrief soll kostenlos werden. Und dann gibt es ja so Küchentischgespräche, die grüne Politiker führen mit Bürgerinnen und Bürgern im Land. Und da hat man mitgebracht zum Beispiel die Idee, den Führerscheinerwerb für Azubis zu fördern.
Als besonders umstritten, womöglich sogar wahlentscheidend, gilt unter anderem ja die Migrationspolitik. Wie positionieren sich die Grünen hier?
Migration, das ist ja so ein Thema, bei dem die Grünen innerparteilich schon immer sehr ringen, auch sehr zerstritten sind. Die Grünen, die setzen vor allen Dingen auf eine europäisch abgestimmte Vorgehensweise. Die Grünen, die sind für faire Asylverfahren in der EU, sagen sie. Sie lehnen Abschiebungen in Drittstaaten ab und fordern mehr Hilfe für die Seenotrettung im Mittelmeer. Wer aber kein Aufenthaltsrecht hat, keine Asylgründe, der müsse auch wieder ausreisen und das zügig, so steht es im Programm. Und ganz wichtig, die Unterscheidung von Flucht und Arbeitsmigration. Die eine sei eine Verpflichtung, nämlich die Flucht, eine humanitäre Verpflichtung. Das andere hänge eben ab von der Nachfrage nach Arbeitskräften. Und da heißt es auch, man brauche Fachkräfte, man braucht Zuwanderung, es fehle an Köpfen. Und nur so sei ein Wachstum der Wirtschaft möglich. Gleichzeitig, und auch das ist was, was man zu diesen Küchentischgesprächen mitgebracht hat, will man entschieden gegen Clankriminalität vorgehen.
Dieses Wahlprogramm, was die Grünen heute vorgestellt haben, wie wollen Sie Ihre Wahlversprechen gegenfinanzieren? Woher soll das Geld für all das kommen?
Ja, da war man sehr, sehr klar. Robert Habeck sagte, es sei illusorisch, das alles durch Einsparungen im Haushalt zu erwirtschaften. Es brauche eine Reform der Schuldenbremse. Er sprach von einem Finanzbedarf von einer dreistelligen Milliardensumme in den nächsten 10 Jahren. Auch sollen Reiche stärker zur Kasse gebeten werden und man will Steuerschlupflöcher abbauen.
Soweit Dietrich Karl Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio über das Wahlprogramm der Grünen, das heute Morgen vorgestellt wurde. Und am späten Vormittag hat die Union ihr Wahlprogramm ihrerseits vorgestellt. Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz hat gesagt:
Dringlichste Aufgabe dieses Politikwechsels wird die Wirtschaftspolitik sein. Eine starke Wirtschaft ist die Grundlage für alles. Für eine gute Sozialpolitik, genauso wie für eine gute Umwelt- und Klimaschutzpolitik. Ohne eine gute Wirtschaft läuft nichts. Deswegen leitet uns auch ein Grundsatz bei unserer Wirtschaftspolitik. Wir wollen dem Grundsatz des Ermunterns und des Ermutigens wieder einen Weg geben. Wir wollen Deutschland wieder auf den Wachstumspfad zurückführen. Wir wollen eine Wirtschaftspolitik machen, die die Leistungsbereitschaft unseres Landes fördert und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft wieder herstellt.
Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz. Und über das Wahlprogramm der Union berichten wir heute ausführlicher in der SR-Info-Bilanz am Abend ab 17.30 Uhr. Dann wird es auch um das Wahlprogramm der SPD gehen, das am Nachmittag vorgestellt werden soll. Gut eine Woche ist vergangen seit dem Sturz Assads in Syrien. Für die Europäer stellt sich die Frage, wie nun umgehen mit dem neuen Regime in Syrien, mit den jetzt an der Macht stehenden Islamisten. Die EU schickt erstmal ihren für Syrien zuständigen Diplomaten nach Damaskus, wie die Außenbeauftragte Kaya Kallas gestern mitteilte. Heute hat das EU-Parlament über den Umgang mit Syrien debattiert. Ein politischer Spagat. Aus Brüssel berichtet Andreas Meyer-Feist.
Freundlich wurde sie empfangen, vorsichtig agierte sie im Europaparlament, zum ersten Mal in ihrer neuen Rolle als EU-Außenbeauftragte. Die ehemalige estnische Regierungschefin Kaya Kallas ging nicht ins Detail, skizzierte aber 2 große Aufgaben. Mitzuhelfen, Syrien auf einen demokratischen Weg zu bringen und damit auch klare Kante zu zeigen gegen Assads Helfer Putin. Das alles nicht irgendwann, sondern möglichst früh und mit Umsicht.
Early engagement and prudence.
Damit versuchte die EU-Chefdiplomatin, jenen den Wind aus den Segeln zu nehmen, die befürchten, dass die EU zu forsch auf die neuen islamistischen Machthaber zugehen könnte. Wichtig für den CDU-Außenexperten Michael Gahler, die geopolitischen Turbulenzen.
Dass es eine strategische Niederlage für Russland und den Iran ist, diese spezifische Terrorachse in Syrien.
Gahlers FDP-Kollegin Agnes Strack-Zimmermann nahm Israel gegen Kritik von links in Schutz. Israel habe mit großflächigen Aktionen in Syrien Öl ins Feuer gegossen.
Israel wurde jahrzehntelang bombardiert von Syrien und Israel hat jetzt dafür gesorgt, dass die Giftgasdepots zerstört worden sind und die Luftwaffe dort.
Einerseits Freude, dass ein verbrecherisches Regime nach mehr als 10 Jahren Bürgerkrieg doch noch stürzte. Bei den Sozialdemokraten aber auch große Skepsis, ob man den neuen Machthabern trauen kann. Die Grünen fordern demokratische Teilhabe für alle in Syrien.
It's not about protecting women and minorities. It's about building a government where they sit at the table like everyone else.
Trotz allem, der AfD-Abgeordnete Thomas Fröhlich sagt Syrien eine düstere Zukunft voraus.
Im besten Fall ein streng religiöses, sunnitisches, aber stabiles Regime. Im schlimmsten Fall ein zweites Libyen mit endlosem Bürgerkrieg.
Für die rechten Parteien auch ein großes Thema, die Menschen, die aus Syrien nach Europa gekommen sind. Das Wort Remigration fällt. Schnelle Rückführungen werden gefordert. Davor warnt Martin Schirdewan von den Linken.
Viele arbeiten in systemrelevanten Jobs wie dem Gesundheits- und dem Verkehrssektor. Deutschland braucht diese Arbeitskräfte. Es braucht aber auch diese Menschen, die für viele zu Nachbarn und Freunden geworden sind.
Die Debatte im Europaparlament hat gezeigt, noch gibt es keine klare EU-Linie, wenn es um die Zukunftsfragen geht. Liberale und Konservative plädieren für eine schnelle Annäherung an die neuen Machthaber. Sozialdemokraten, Linke und Grüne befürchten, dass dabei wichtige Kriterien vergessen werden könnten. Die Anerkennung für eine neue syrische Regierung dürfe es nur geben, wenn sie durch einen transparenten Prozess zustande gekommen sei. Während die Rechtsparteien vor möglichen neuen Flüchtlingsströmen warnen, falls der Übergangsprozess in neuer Gewalt endet. Klar ist, die EU-Kommission jedenfalls will möglichst schnell auf Damaskus zugehen.
Soweit Andreas Meyer-Feist. Die US-Airbase Ramstein in der Pfalz. Die US-Streitkräfte nutzen sie, um Drohnenangriffe im Jemen zu steuern. Welche Schutzpflichten Deutschland in diesem Zusammenhang haben könnte, damit befasst sich das Bundesverfassungsgericht. In Karlsruhe geht es seit heute um die Klage zweier jemenitischer Staatsbürger. Kolja Schwarz berichtet.
Im August 2012 feuerte eine Drohne der USA im Jemen mehrere Raketen auf Mitglieder der islamistischen Al-Qaida-Gruppe. Bei dem Angriff kamen auch ein muslimischer Geistlicher und ein Polizist ums Leben, Kritiker von Al-Qaida, die versehentlich Opfer wurden. Zwei Angehörige dieser Opfer aus dem Jemen haben nun Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingelegt. Aus ihrer Sicht könnte und müsste Deutschland die Drohnenangriffe, die bis heute andauern, verhindern. Andreas Schüller von der Menschenrechtsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights vertritt die Kläger am Bundesverfassungsgericht. Beide leben nach wie vor in der betroffenen Region im Jemen.
Seit 12 Jahren gibt es kontinuierlich Drohnenüberflüge, auch immer wieder Angriffe in der Region. Und das ist für die Beschwerdeführer kein Zustand, in dem sie leben können und wollen. Es ist eine permanente psychische Bedrohung, eine Bedrohung für ihr Leben. Und darum geht es ihnen, dass das aufhört und deshalb sind sie auch jetzt hier vors Gericht gezogen.
Die Schwierigkeit an dem Fall, die Kampfdrohnen sind keine deutschen. Sie werden aus den USA ferngesteuert. Allerdings wird das Steuerungssignal per Glasfaserkabel erst einmal nach Deutschland zu der US-Militärbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz geschickt. Von dort aus geht es dann per Satellit zu den Drohnen im Jemen.
Der Vorwurf gegenüber der Bundesrepublik ist, dass die Luftwaffenbasis in Ramstein von den US-Amerikanern als Datenverteilungszentrum und Knotenpunkt im globalen Drohnenprogramm genutzt wird. Ramstein hat eine zentrale Funktion hier, weil die Daten über Ramstein laufen, dort ausgewertet werden. Und ohne Ramstein könnten die Drohnenüberflüge in der Zahl gar nicht stattfinden.
Trägt Deutschland dadurch eine Mitverantwortung? Müsste es die Drohnenangriffe verhindern? Gelten die deutschen Grundrechte auch im Jemen? Und hat Deutschland die Pflicht, Gesundheit und Leben der Kläger zu schützen? Für die Richterinnen und Richter am Bundesverfassungsgericht stellen sich schwierige Fragen. Doris König, die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts.
Inwieweit muss sich ein Staat, der nicht selbst an einem nicht internationalen bewaffneten Konflikt beteiligt ist, aber zu Kampfeinsätzen einer staatlichen Konfliktpartei beiträgt, mit der Möglichkeit von Verstößen gegen das humanitäre Völkerrecht auseinandersetzen?
Verteidigungsminister Boris Pistorius ist heute nicht nach Karlsruhe gekommen. Im Gericht spricht ein Staatssekretär und warnt, Deutschland könne gerade in der heutigen Zeit nicht alle Bündnispartner überprüfen und zurechtweisen. Das würde zu erheblichen Konsequenzen in der Sicherheitspolitik führen. Ohnehin wird sich am Ende die Frage stellen, welche Möglichkeit Deutschland überhaupt hätte, um auf die USA einzuwirken. Auch darum wird es in der heutigen Verhandlung gehen. Allein die Tatsache, dass der zweite Senat des Bundesverfassungsgerichts zur Verhandlung geladen hat, gilt für die Kläger als Erfolg. Schon die Auseinandersetzung mit diesem Thema sei ein wichtiges Signal in Zeiten, in denen das Völkerrecht vermehrt unter Druck gerate. Mit einem Urteil ist frühestens in einigen Monaten zu rechnen.
Soweit Kolja Schwarz. Nachrichten des Tages heute mit Roswitha Böhm.
Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist vorerst gesichert. SPD, Grüne und Union haben sich auf eine Gesetzesänderung geeinigt, um den Ländern die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen. Ab Januar kostet das Deutschlandticket 58 Euro. Ohne die Einigung hätte es noch teurer werden können. Noch in dieser Woche sollen Bundestag und Bundesrat über den Kompromiss abstimmen. Der Zeitraum für die Briefwahl für die vorgezogene Bundestagswahl am 23. Februar wird wohl relativ kurz sein. Das teilte die Bundeswahlleitung mit. Demnach wird voraussichtlich am 30. Januar damit begonnen, die Stimmzettel zu drucken. Erst danach können die Kommunen die Briefwahlunterlagen verschicken. Bei der Europawahl im Juni hatten fast 38% der Stimmberechtigten per Brief gewählt. Bei der Bundestagswahl 2021 waren es gut 47%, was aber auch an der Corona-Pandemie gelegen haben dürfte. Die Videoplattform TikTok versucht, ihre drohende Abschaltung in den USA zu verhindern. Die chinesischen Betreiber wollen per Eilantrag vor dem obersten Gericht einen Aufschub der Entscheidung erreichen. Nach einem US-Gesetz muss die App bis in rund einem Monat den Besitzer gewechselt haben, sonst soll sie aus den amerikanischen App-Stores verbannt werden. Die TikTok-Eigentümer sperren sich dagegen, das Portal zu verkaufen. In den USA nutzen etwa 170 Millionen Menschen die App. Ein heftiges Erdbeben hat den Inselstaat Vanuatu im Südpazifik erschüttert. Es hatte laut US-Erdbebenwarte eine Stärke von 7,3. Bilder und Videos im Internet zeigen Erdrutsche und schwer beschädigte Gebäude in der Hauptstadt Port Vila. Offizielle Informationen über Opfer gibt es noch nicht. Die Nachbarländer Australien und Neuseeland haben Unterstützung angeboten. Vanuatu umfasst etwa 80 Inseln und liegt auf dem pazifischen Feuerring, einer der aktivsten Vulkanregionen der Welt. In der Freibad-Affäre drohen dem früheren Bürgermeister von Schiffweiler Fuchs nach den strafrechtlichen nun auch disziplinarrechtliche Konsequenzen. Wie das Innenministerium dem SR bestätigte, wird der Fall vom Landesverwaltungsamt geprüft. Gegen Fuchs liegt bereits eine Strafanzeige der Gemeinde Schiffweiler vor. Darin werden dem SPD-Politiker nach SR-Informationen Haushaltsuntreue und Sachbeschädigung vorgeworfen. Er soll aus politischen Motiven großflächige Baggerarbeiten in dem Bad veranlasst und dabei Gemeindeeigentum beschädigt haben. Fuchs hat die Vorwürfe auf SR-Anfrage zurückgewiesen.
SR-Info.
Bei einer Explosion in Moskau ist offenbar ein hochrangiger russischer General ums Leben gekommen. Es soll sich um den Chef der russischen Einheiten für ABC-Waffen handeln. Ihm wird vorgeworfen, verantwortlich zu sein für den Einsatz von Chemiewaffen in der Ukraine. Björn Blaschke berichtet.
Terroranschlag in Moskau. Infolge einer Explosion kam der Chef der Waffengattung für chemischen, biologischen und radioaktiven Schutz, Igor Kirillow, ums Leben. Auch sein Assistent starb. So die Moderatorin des staatlichen Senders Rossiya 24 in ihrer Zusammenfassung. Der Sprengsatz war in einem E-Roller versteckt, heißt es offiziell aus Moskau. Er explodierte, als Generalleutnant Igor Kirillow vor sein Wohnhaus trat, gut 12 Kilometer vom Kreml entfernt. Eine Augenzeugin äußerte sich, ebenfalls bei Rossiya 24. Kurz nach 6 Uhr gab es draußen eine sehr starke Explosion. Wir wurden wach, das war schrecklich. Die Sprecherin des Ermittlungskomitees, einer Behörde, die meistens tätig wird, äußerte sich am Vormittag. Svetlana Petrenko erklärte, wegen welchen Tatvorwurfes Ermittlungen eingeleitet wurden. Die Tat wurde als Terroranschlag, Mord, gesetzeswidrigen Umgang mit Waffen und Munition eingestuft. Am Tatort ist die operative Ermittlungsgruppe im Einsatz. Die Umstände, unter denen das Verbrechen verübt wurde, und der Personenkreis, der beteiligt ist, sollen festgestellt werden. Die Aufregung in Moskau ist groß, unter Militärs und Politikern, weil einer von ihnen umgebracht wurde. Kirillow war nicht nur ein hochrangiger Offizier, er war, so sein offizieller Titel, der Chef der Strahlen-, Chemie- und Bioschutzkräfte der Streitkräfte der Russischen Föderation. Mit anderen Worten, der Spezialeinheiten, die im Kampf gegen ABC-Waffen zum Einsatz gebracht werden. Andrei Katapolov, Vorsitzender des Verteidigungsausschusses, beschreibt, was das auch beinhaltete, laut typischer Kreml-Propaganda. Er war ein würdiger russischer General, ein echter Offizier. Er war ein Vorbild und man war stolz auf ihn. Er hat viel dazu beigetragen, dass die Aktivitäten der USA ans Licht der Öffentlichkeit kamen. Ihre Organisation von Laboren, auch Laboren für Biowaffen in der Ukraine. Es würde mich nicht wundern, wenn die Verbindungen der Täter von der Ukraine auch noch zu anderen Orten reichten. Wir werden sehen, was weiter passiert. Die Ukraine, deren Sicherheitsdienst, SBU, so heißt es mittlerweile aus Geheimdienstkreisen in Kiew, habe Kirillow bei einem Spezialeinsatz getötet. Der SBU hatte Kirillow gerade erst in Abwesenheit angeklagt, weil er angeblich für den massiven Einsatz verbotener Chemiewaffen in der Ukraine verantwortlich gewesen sei.
Wir schauen in den Nahen Osten. Auch wenn im Libanon noch vereinzelt gekämpft wird, Israels Waffenruhe mit der Hisbollah hält vorerst. Besonders unter Beschuss standen im Norden Israels arabisch-israelische Gemeinden. Sie fühlen sich weiter diskriminiert. Im Gegensatz zu vielen jüdisch geprägten Gemeinden Israels haben sie kaum Schutzmöglichkeiten. Bettina Meyer berichtet.
Umbauarbeiten am Supermarkt in Maschdal-Krum. Einer 17.000 Einwohnergemeinde im Norden Israels, die von der arabischen Minderheit geprägt ist. Hamude, der Bruder des Besitzers, schleift verbogenes Metall an der Fassade ab, tauscht zersplitterte Scheiben aus. Die zertrümmerte Ladeneinrichtung liegt auf der Straße. In den Wänden klaffen Löcher von Splittern der Rakete, die hier kurz vor Beginn der Waffenruhe mit der Hisbollah einschlug. Es war Freitag, viel los im Markt. Plötzlich Sirenen. Etwa 30 Raketen regneten auf einmal herab. Eine ist 2 Meter neben dem Supermarkt eingeschlagen. Die Splitter töteten Urjuan, unsere Kassiererin, und einen jungen Mann. Ich hatte Angst. Da war Rauch, Blut und Verletzte. Und das nur, weil es hier keine Bunker gibt. Israel schert sich nicht um die arabischen Dörfer. Das hat bei uns tiefe Spuren hinterlassen. Auch wenn im Supermarkt bald nichts mehr an das Unglück erinnert, die seelischen Wunden bleiben. Und das Gefühl, als Minderheit in Israel diskriminiert zu werden, sagt Hamude. Wütend deutet er auf das Abflussrohr aus Beton an der Straße. Ein improvisierter Schutz. Für mehr reichte das Geld der Gemeinde nicht. Urjuan habe sich nicht ins Rohr zwängen wollen, sagt ihre Mutter Arish Manar. Ihre Augenringe verraten. Seit dem Tod der Tochter schläft sie kaum. An jenem Tag sei sie in der Nachbarstadt Karmiel gewesen. Als ich die Sirene hörte, bin ich in den Bunker auf meiner Arbeitsstelle. Ich wusste nicht, dass die gewaltige Explosion, die ich hörte, meine Tochter getötet hat. Die, die mich sonst immer zuerst anruft, um zu fragen, ob ich in Sicherheit bin, ist Urjuan. Aber sie rief nicht an. Auch die anderen 2 noch lebenden Kinder und Arishs Mann weinen. Sie sitzen im Wohnzimmer ihres Hauses in Mashtal-Krum, starren auf ein Foto der jungen Urjuan. Eigentlich wollte sie Jura studieren, sie wurde 19 Jahre alt. Warum haben sie uns keine Bunker gegeben? Warum haben wir Abflussrohre? Diese Frage habe er auch der Regierung gestellt, Dutzende Briefe geschrieben, um Geld für den Katastrophenschutz gebeten, sagt der Stadtratsvorsitzende von Mashtal-Krum, Salim Salibi. Diese Regierung ist rassistisch. Finanzminister Smotrich hat den arabischen Gemeinden das Budget gestrichen. Die ganze Zeit hatten wir keinen einzigen öffentlichen Bunker. Aber in Karmiel gibt es 127 öffentliche Bunker. Das ist nicht mal Diskriminierung. Es ist, als ob wir für die Regierung nicht existieren. Erst kürzlich haben private Organisationen Mashtal-Krum 6 mobile Bunker gespendet. Offizielle Hilfe von der Regierung blieb laut dem Stadtrat bislang aus.
Bettina Meyer über arabisch-israelische Gemeinden im Norden Israels. Grüner Wasserstoff. Viele Hoffnungen werden in dieses Gas gesetzt, auch hier im Saarland. Deutschland hatte sich schon unter Kanzlerin Merkel ein klares Ausbauziel dafür gesetzt. Doch mit der Umsetzung der nationalen Wasserstoffstrategie scheint es nur schleppend voranzugehen, wie Ralf Geißler berichtet.
Da ist dieser Fördermittelstreit. Das Gasunternehmen Linde will in Leuna einen großen Elektrolyseur bauen. Doch seit Wochen diskutieren Sachsen-Anhalt und der Bund darüber, wer wie viel Förderung übernimmt. Eine andere Anlage in Leuna sollte längst laufen. Ein sogenannter PEM-Elektrolyseur wurde vor fast 4 Jahren als weltweit größter angekündigt. Die Anlage steht zwar, produziert aber nicht, wegen Anlaufschwierigkeiten. Es scheint, alle reden über grünen Wasserstoff, aber keiner macht welchen.
Da ist was dran an dem Spruch,
sagt Benedikt Walker, Wissenschaftler an der Universität Bonn.
Ich würde sagen, nicht nur die Politik war zu optimistisch, sondern der ganze Sektor, also Unternehmen, Berater, auch die Wissenschaft. Also ich will mich da selbst auch gar nicht von ausnehmen.
Bis 2030 sollten in Deutschland Elektrolyseure mit 10 Gigawatt Gesamtleistung entstehen. So steht es in der nationalen Wasserstoffstrategie. Nach 4 Jahren sind nicht einmal 2% davon installiert. Das Ziel sei kaum noch zu erreichen, sagt Martin Bietschel, Leiter des Fraunhofer Kompetenzzenters Energietechnologien und Energiesysteme.
Da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass wir diese 10 Gigawatt in Deutschland noch hinkriegen. Also schätze mal, wenn wir 4-5 Gigawatt die Hälfte hinkriegen würden, wäre das aus meiner Sicht schon ein Erfolg.
Damit gehört Martin Wietschel noch zu den Optimisten. Sein Kollege Benedikt Walker rechnet bis 2030 nur mit einem Drittel. Doch warum schafft es eine Maschinenbaunation nicht, in 10 Jahren ausreichend Elektrolyseure zu bauen? Walker sieht zum einen die Politik in der Verantwortung.
Regulatorisch hat sich die ganze Entwicklung der Wasserstoffbranche sehr in die Länge gezogen. Also manche Gesetzgebungsprozesse in Deutschland, aber auch bestimmte Direktiven auf EU-Ebene haben Jahre gebraucht, um veröffentlicht zu werden. Und das schafft einfach keine Rechtssicherheit dann für Investoren.
Dann müsse noch das Pipeline-Netz gebaut werden, ergänzt Martin Wietschel. Unsicher sei auch noch, wer den grünen Wasserstoff am Ende wirklich kaufe. Niemand kenne die künftigen Preise. Momentan jedenfalls sei grüner Wasserstoff im Vergleich zu herkömmlichen aus Erdgas deutlich teurer.
Es gibt verschiedene Indizes. Also wir sind heute, wenn man das mit Erdgas vergleicht, so ein Faktor 5 ungefähr im Großhandel darüber.
Martin Wietschel erwartet, dass der Preis dank effizienterer Anlagen noch sinkt. So billig wie Erdgas heute, werde grüner Wasserstoff aber nie. Trotzdem findet Wietschel den Wasserstoffweg richtig. Es gäbe kaum eine Alternative, wenn man das Klima schützen wolle. Und auch Benedikt Walker sagt, er sehe für grünen Wasserstoff zahlreiche Einsatzmöglichkeiten.
Primär eigentlich in allen Einsatzbereichen, wo heute schon Wasserstoff genutzt wird. Das ist zum Beispiel die Düngemittelindustrie, die Petrochemie. Ich denke, es gibt ein paar neue Branchen, die mithilfe von Wasserstoff dekarbonisiert werden können, wo Wasserstoff heute also noch nicht genutzt wird. Das ist zum Beispiel die Schifffahrt. Das ist auch die Stahlindustrie.
Deutschland werde sich nicht komplett selbst mit grünem Wasserstoff versorgen können. Darin sind sich beide Forscher einig. Ein Großteil werde aus dem europäischen Ausland kommen, wo Ökostrom zuverlässiger zur Verfügung steht, um Elektrolyseure zu betreiben. Doch einen Teilbedarf könne Deutschland gut selbst decken. Der erste Linde-Elektrolyseur in Leuna soll nun nächstes Jahr offiziell ans Netz gehen, mit 2 Jahren Verzögerung.
Soweit Ralf Geißler über grünen Wasserstoff. Das Wetter im Saarland heute bedeckt und etwas Sprühregen. Am Nachmittag kann es örtlich auflockern bei 6 bis 11 Grad. Kommende Nacht mal mehr, mal weniger Wolken, zeitweise Regen, 5 bis 2 Grad. Morgen am Mittwoch stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen, 7 bis 12 Grad. Im Bergland morgen starke, vereinzelt auch stürmische Böen möglich. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
SR Info Auslandspresseschau.
International kommentiert wird das Nein des Deutschen Bundestages auf die gestrige Vertrauensfrage von Kanzler Scholz. Die italienische Zeitung Corriere della Sera fragt nach den Gründen. Warum ist Scholz als Kanzler gescheitert? Klar, 3 Monate nach seinem Amtsantritt marschierte Russland in die Ukraine ein und der Koalitionsvertrag war Makulatur. Man kann darüber diskutieren, ob Scholz an seiner eisigen, arrogant wirkenden Persönlichkeit gescheitert ist, die keinen Draht zum Land fand, oder ob nicht sogar seine Art der Sozialdemokratie, wirtschaftsfreundlich, technokratisch, wenn auch sozial, ein Überbleibsel der 2000er Jahre ist, das die Wähler ablehnen. In diesem Punkt ähneln Scholz' Charakter und Werte auf gefährliche Weise denen seines vermeintlichen Nachfolgers Friedrich Merz. Andere Kommentare überlegen, wie es jetzt weitergehen könnte. Eine Empfehlung kommt von der tschechischen Wirtschaftszeitung Hospodářské noviny. Deutschland braucht Reformen. Seine Wirtschaft stagniert seit langem und das nicht nur wegen der hohen Energiepreise. Die Deutschen haben so sehr gespart, dass sie gegenüber anderen zurückgefallen sind. Sie haben weder in Innovationen noch in die Infrastruktur investiert, was sich an zerfallenden Autobahnbrücken und ewig verspäteten Zügen zeigt. Wie ein Totem hat man in der Bundesrepublik die Schuldenbremse hochgehalten. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz betont, die vorgezogene Bundestagswahl sei nicht nur für Deutschland bedeutsam. Die Deutschen haben im Februar tatsächlich die Wahl über die Richtung des Landes zu entscheiden. Ein Weiter-so, das die Gründe für die Wachstumsschwäche nicht bekämpft, sondern verschärft, oder ein echter wachstumsorientierter Aufbruch durch Bescheidung des Staates auf seine ordnungspolitischen Kernaufgaben. Angesichts der zentralen Rolle, die Deutschland in der EU politisch und wirtschaftlich spielt, ist das Wahlergebnis deshalb von Bedeutung weit über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus, wegen der tiefgehenden politischen und haushälterischen Krise Frankreichs sogar stärker als zuvor. Göteborgs Posten aus Schweden erwartet nicht viel von der neuen Regierung. Alles spricht nun dafür, dass es die CDU sein wird, die gemeinsam mit der SPD die Regierung führen wird. Mit anderen Worten, noch eine große Koalition. Diese Koalitionen nützen weder der CDU, der SPD noch der deutschen Demokratie. Aber die Möglichkeiten der CDU, den schwedischen Weg zu gehen und eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten in der AfD einzugehen, werden nicht nur durch das historische Schuldbewusstsein Deutschlands erschwert. Die ablehnende EU-Haltung der AfD und ihre verständnisvolle Russland-Haltung widersprechen außerdem den Grundfesten der CDU. Deutschland wird mit anderen Worten genau in dem Moment weiter schwächeln, indem die EU eine stärkere Führung des wichtigsten Landes der Union benötigt. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi.